Medizin versus Didaktik. Der Podcast über Lehre in der Medizin.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Medizin versus Didaktik. Für euch wieder hier Robert Kleinert und
Tim Peters.
Und heute haben wir einen Gast. Wir haben Kai Schnabel aus dem Institut für medizinische Lehre von der Universität Bern. Herzlich willkommen, Kai.
Ja, hallo. Herzlich willkommen. Ich freue mich drauf, mit euch zu reden.
Vielleicht magst du dich noch kurz ein bisschen ausführlicher vorstellen, dass unsere Hörer dich so ein bisschen kennenlernen.
Ja, ich komme ursprünglich aus Berlin, wie man an meinem nicht-schweizerischen Dialekt unschwer erkennen kann. Hab da geboren und aufgewachsen, 45 Jahre gelebt. Hab da als Student den Reformstudiengang, da bin ich immer noch drauf stolz, mit auf den Weg gebracht und am Schluss sogar geleitet. Bin dann 2009 hier nach Bern gekommen und leite hier die Abteilung für Unterricht und Medien. Und unter Medien verstehen wir auch Simulationspersonen. Das heißt, das ganze Simulationspersonenprogramm und das Skills Lab ist alles in meiner Abteilung hier. Sonst von Hause aus bin ich Arzt, habe früher in der Kinderneurologie gearbeitet und beschäftige mich hier größtenteils jetzt mit Kommunikation und der eidgenössischen Prüfung, um die es ja ein bisschen gehen wird nachher.
Genau, ihr habt es wahrscheinlich schon im Titel gelesen. Wir reden heute über die eidgenössische Clinical Skills Abschlussprüfung. Und meine erste Frage und die wichtigste Frage, Kai, was ist das?
Also die eidgenössische Prüfung an sich ist eingeführt worden 2011 in der Schweiz und das ist ein Licensing-Examen, ein sogenanntes. Also es ist kein universitäres Examen, sondern ein eben von der Eidgenossenschaft, der Schweizer Eidgenossenschaft veranstaltet und beaufsichtigt das Prüfungsformat, was aus zwei Teilen besteht. Einmal die Multiple-Choice-Prüfung, über die reden wir heute nicht. Da habe ich auch keine Ahnung, ehrlich gesagt, oder nicht so viel.
Und ich auch nicht.
Dem Clinical Skills-Teil. Der Clinical Skills-Teil besteht aus einer praktischen Parkour-Prüfung und da sind 12 Posten, die die Studierenden durchlaufen müssen. Und ja, die Gesamtbestehensqualifikation setzt sich dann aus dem Durchschnitt der 12 Posten zusammen. So vielleicht in Kürze, ja.
Also zusammengefasst, ihr macht das, was die Deutschen eigentlich machen wollten, dem
genau.
Referenten.
Aber nicht geschafft so? Haben.
Ja, okay. Ja, ja. Genau. Was ich seit ungefähr 20 Jahren, als ich noch Dozent im MME war, immer wieder gefordert habe in meiner Abschlussvorlesung, dass es irgendwie auch eine Prüfung geben müsste für die praktischen Fertigkeiten.
Ja.
Weil sonst ist das alles ein bisschen Makulatur, wenn das nicht belohnt wird, gute praktische Fertigkeiten. Ich leite ja auch den Ausschuss praktische Fertigkeiten bei der Gesellschaft für medizinische Ausbildung. Dann nützen auch die ganzen Skills Labs und sonst was nicht, sondern sind nur so ein bisschen Hobbyveranstaltung von Enthusiasten, aber es ist nicht relevant für die Studierenden, denn ein gutes Pferd springt knapp und die bereiten sich dann eben auf die Multiple-Choice-Prüfung vor und nicht auf irgendwelche praktischen Skills und die sogenannten Soft Skills.
Ja. Ja. Also das, was du gerade gesagt hast, Robert, und was du jetzt bestätigt hast, Kai, ist ja, also ist genau das Gefühl hatte man, als man jetzt den Verlauf der Entwicklung der neuen AO, sie geht ja jetzt in den Bundesrat, gucken wir mal. Da hört man ja Verschiedenes, aber dass es da rausgenommen wurde eben. Man hatte gehofft, dass man jetzt auch endlich das kriegt. Und also ich persönlich habe immer mit ein bisschen Neid zu euch rüber geschaut, dass ihr das wirklich durchzieht und macht und jetzt ja, auch schon seit vielen Jahren.
Ja, wir Zu Recht. Wir machen das seit 2011. Also wir haben jetzt schon, gut, 2020 hat sie nicht stattgefunden wegen Corona. Ja. Da hatten wir so ein Ersatzkonstrukt. Aber einfach so eine Parkour-Prüfung unter Corona, das war allen Beteiligten zu riskant, weil das eben einfach wirklich jeder geht rum und da hatte jeder mit jedem Kontakt gehabt und da gab es noch keine Impfung so in Richtung. Und das war einfach auch gerade mit den älteren Simulationspersonen einfach zu riskant.
Ja, okay, ja klar. Nochmal einmal kurz eine praktische Frage. Also du hast gerade 12 Stationen. Wie viele Studis gehen dann da durch? Wie viele Tage dauert das? Und der macht das ja an mehreren Standorten gleichzeitig. Also da kannst du da noch ein paar Worte zu sagen, damit man sich das mal in der Dimension, die ja nicht gering ist, vorstellen kann.
Ja, wir machen das mittlerweile an 7 Standorten in 3 verschiedenen Sprachen und es gehen etwa 1200 Studierende durch, Tendenz wachsend, also die plus 100, die wir beschlossen haben, also wir haben jetzt 340 Studierende im Jahr, die kommen erst nächstes Jahr, das heißt 2024 im Herbst, dann in der eidgenössischen Prüfung an. Geplant sind etwa so 1400 Studenten im Jahr. Angefangen haben wir mit 800. Also wir haben ein ordentliches, sattes Plus in der Ärzteausbildung in der Schweiz, was auch bitter nötig ist. In Deutschland wäre es auch nötig gewesen.
Ja.
Mir damals übrigens bei der letzten Abortionsordnungsänderung bei der Großen, als die Modellstudiengangsklausel eingeführt wurde und dann danach sollte ja die Studienkapazität verringert werden, in Deutschland auch schon angemerkt, im Bundesrat noch eingebracht von Seiten der Charité, wo ich damals gearbeitet habe, aber es wurde dann ignoriert und der Ärztemangel war damals schon vorhersehbar.
Ja. Mhm. Ja, gut. Ja. Wie sind die Erfahrungen jetzt? Du sagst ja mal seit vielen Jahren ja schon, wie sind denn so die Erfahrungen, wenn du jetzt mal aus deiner Rolle so berichten würdest? Wie wird das angenommen? Wie funktioniert das gut? Sagen die, also wie gehen die Studis damit um? Finden die das gut? Sagen die, oh, jetzt noch so eine Prüfung? Oder wie würdest du das beschreiben?
Na, es ist eigentlich, sage ich mal, sicherlich beliebter als eine Multiple-Choice-Prüfung, weil das ist so eine praktische Prüfung, da kann man wirklich was zeigen, was demonstrieren.
Ne? Ja.
Und auch wenn die sehr aufgeregt sind am Morgen, wenn sie dann die ersten 2-3 Stationen hinter sich haben und dann wirklich merken, ach, das konnte ich auch wirklich sagen und da konnte ich das so machen wie geplant, da konnte ich meine PS gewissermaßen auf die Straße bringen, auch
praktisch
nicht. Dann wird die Stimmung doch ein bisschen entspannter, habe ich den Eindruck. Und die Studierenden-Feedbacks sind eigentlich rundherum gut, weil wir uns auch sehr, sehr viel Mühe geben, dass die Prüfung sehr fair und standardisiert ist. Also wir treiben sehr großen Aufwand, auch das Rollenspiel der Simulationspersonen zu standardisieren. Wir treffen uns da 3-mal im Jahr und gehen alle Fälle vorher einmal durch mit Schauspielern und filmen das und machen das so, dass die Filme dann bei den Trainings der Simulationspersonen dezentral dann gezeigt werden, damit auch die Schmerzreaktion exakt die gleiche ist in Lausanne oder in Genf oder in Lugano.
Ja.
Also wir geben uns sehr, sehr viel Mühe, dass alle Studierenden dieselben Prüfungsbedingungen vorfinden. Und das wird auch honoriert, muss ich sagen. Die Examinatoren, die haben am Anfang natürlich auch nach den alten mündlichen Formaten etwas, sage ich mal, nachgetrauert. Aber auch da ist die Stimmung sehr, sehr viel besser geworden. Hatten wir jetzt gerade, wir trainieren ja auch die Prüfenden, dass sie da fair prüfen. Und die werden ja immer jünger, diese Prüfenden. Ja, also früher waren es immer die Studierenden, die jünger geworden sind, jetzt werden die Prüfenden jünger. Und die haben selber dieses Prüfungsformat schon erlebt als Studierende. Und demnach ist die Akzeptanz auch auf Seite der Prüfenden sehr viel höher geworden. Am Anfang hatten wir dann noch ordentlich Gegenwind, aber mittlerweile ist es eigentlich eher auch die neuen Fakultäten, die sind eher dankbar für Ratschläge und Tipps, wie man es gut macht und sind nicht mehr so, ach, das war doch früher alles besser, das hat sich eigentlich so ein bisschen gegeben. Es ist ein hochstandardisiertes, aber auch effizientes Prüfungsformat. Ne?
Mhm.
Das heißt, wir haben mal so Schätzungen gemacht, wie teuer das früher war, die Patienten auf Station zu haben.
Jetzt grinst der Robert, das ist jetzt sein Thema. Jetzt
fängt er an. Das wollte ich fragen. Und jetzt gar.
Das länger da zu behalten und dann die ganze Zeit, die man individuell bei den Prüfenden gemacht wird. Und heute ist es halt alles an 3 Tagen gemacht. Ne?
Mhm.
Also wir haben 3 Tage, wo wir das machen und jeweils 12 Posten, die müssen natürlich vorher erstellt werden, aber wenn das einmal läuft, dann schnurrt es in 3 Tagen durch und dann sind 1400 Studenten geprüft. Das ist schon auch ein sehr ökonomisches Verfahren in der Summe.
Und was kostet das?
Oh, das kann ich jetzt so genau nicht sagen.
Ungefähr, so eine Station.
Ist das teuer? Man kann das auch Schweizer und deutsche Preise nicht so gut vergleichen. Die Stundenlöhne sind hier einfach anders. Also es ist schon ein teures Prüfungsverfahren, sage ich mal. Die Prüfungsgebühren pro Student sind 1500 Franken.
Ja. Mhm. Okay.
Weil es ja eine eidgenössische Prüfung ist, müssen die Studierenden selber den Teil tragen. Aber das deckt lang nicht die Kosten, die die Prüfung insgesamt hat. Ne?
Mhm. Und du hast es jetzt ja gerade auch schon angeteast und ich habe das mal auch an dem früheren Vortrag von dir gehört, das ist ja so ein Totschlagargument, das ist ja alles viel zu aufwendig und viel zu teuer. Ne? Aber du hast selber, glaube ich, mal irgendwann gesagt, so naja, wenn ich einen Chefarzt von Station hole, der eine Prüfung abnimmt, habe ich ja auch entsprechende Kosten. Ne? Also und das ist...
Genau, das haben wir mal geschätzt und sind auf deutlich günstigere Kosten dann in so einem Oskar gekommen. Nicht? Man darf auch nicht vergessen, dass die hohe Standardisierung und Reliabilität dieser Prüfung, also wir kommen ja auf ein Cronbachs Alpha von über 0,8, in der Kommunikation über 0,9. Das heißt ja auch, dass die nicht geeignet sind, zuverlässig rausgefiltert werden. Und ein Kunstfehler, könnt ihr euch überlegen, was das kostet, nicht? Also auch Kommunikationsfehler, da gibt's JAMA-Publikationen darüber, ja, die Studierenden, die schlecht in der Kommunikation sind, abschneiden, kanadisches Staatsexamen, die verursachen mehr Patientenbeschwerden und letztlich Kunstfehler. Und Kunstfehler sind zu 80% eben Kommunikationsfehler, schlechte Übergabe oder nicht in Form Konsent und solche Sachen. Und wir glauben, dass wir damit eben auch einen großen Qualitätsschritt in der Prüfung gemacht haben. Und der größte Effekt ist vielleicht der Pre-Assessment-Effekt. Das heißt, da alle Studierenden wissen, dass Kommunikation ein Viertel zählt und die praktischen Fertigkeiten eben, wenn sie gut gemacht werden, auch belohnt werden, dadurch bilden die Fakultäten auch in der Richtung viel mehr aus. An der Uni Bern zum Beispiel haben wir seitdem 9 Kommunikationstrainings eingeführt, ne? Oder 11 haben wir jetzt seit neuestem. Ne?
Ja.
Und das heißt einfach, die Ausbildung hat sich dann an dem Assessment orientiert. Nicht? Ihr kennt auch das Zitat von Jeff Norman, when you look at the curriculum and you see what the faculty is doing and look at the assessment system and you see what the students are doing. Also wenn man das Assessment so macht, dass gute ärztliche Fertigkeiten, gute Kommunikationsskills, gute praktische Fertigkeiten belohnt werden, dann werden die Studierenden das auch lernen und die fordern dann solche Sachen wie Skills Labs. Wir haben Skills Labs etabliert hier in Bern, fordern die auch ein und dann wird auch ganz anders unterrichtet. Und das, selbst wenn man es nicht genau exakt vielleicht messen kann am Schluss, das ist ein Effekt, der in der Breite ist. Ja, jedes Kommunikationstraining zielt darauf ab. Wir können ja nur mit 12 Posten, können wir ja nur eine Stichprobe nehmen, aber da wird viel, viel besser gelernt als früher an den Fakultäten in der Schweiz. Und das ist das Entscheidende, glaube ich.
Habt ihr Erfahrung mit digitalen Stationen?
Was meinst du?
Simulation oder ähnliches, also rein digital?
Also rein digital nicht. Wir haben praktisch immer eine Simulationsperson drin, außer wenn jetzt eine Person, eine zur Übergabe, wo dann ein Oberarzt, der Prüfer dann halt einsammelt, was da an Befunden erhoben wurden im Posten vorher. Aber wir haben natürlich Notfallsimulationen, wo dann auch Pulsveränderungen, also es piept dann immer schneller und dann müssen wir irgendwas machen und dann wird's wieder gut. Also das geht mit ein und wir haben natürlich auch Videos zum Teil, die wir zeigen für Befunde, die nicht simuliert werden können und die Studierenden zwischendrin sehen oder Herzgeräusche, Atemnebengeräusche, solche Sachen, die man auch mit gutem Training bei Simulationspersonen nicht hinkriegt.
Okay. Ja. Du hast das jetzt gerade schon mit Beispielen so ein bisschen angeteased. Könntest du vielleicht mal für Leute, die da wirklich überhaupt keine Ahnung von haben, vielleicht mal eine Station, vielleicht eine alte, die nicht mehr genommen wird. Ich weiß nicht, ob du jetzt eine hast, aber wo du mal sagst, wie so eine Station für so ein Studi aussieht. Also der kommt da rein und dass man sich das mal einmal vorstellt. Ich meine, im Oskis kennen die meisten jetzt ja schon und Parcoursprüfungen. Wir machen dazu auch nochmal auf jeden Fall nochmal eine dicke eigene Folge. Aber nochmal, dass man so ein Bild hat, wie so eine Station aussehen kann. Hast du dann irgendwie eine alte, wo du was sagen kannst oder?
Also eine prototypische Station sieht so aus, dass ein Problem as Starting Point, ja, oder seit neuestem Lernzielkatalog in der Schweiz eine Situation as Starting Point. Muss ja nicht immer ein Problem sein, ja. Also notfalls sind auch diese knapp 300 da alle beschrieben, genommen wird und dann steht dann eine 35-jährige Frau Müller, also ich denke mir das jetzt gerade aus, kommt mit Bauchschmerzen in die Ambulanz. Bitte erheben Sie eine problemorientierte Anamnese, bitte führen Sie eine problemorientierte Untersuchung durch und bitte fassen Sie das Ergebnis zur Hand der Patientin zusammen.
Ja, okay.
Sie haben 13 Minuten Zeit.
Mhm.
Und dann müssen Sie das eben machen. Die Zeitaufteilung liegt auch im Ermessen der Studierenden. Also Sie erheben dann eine Anamnese zum Beispiel, fragen dann, kann ich Ihnen helfen? Dann sagt sie, ja, ich habe Bauchschmerzen seit 2 Tagen und jetzt ist heute Nacht so schlimm geworden. Ja. Und dann ist es so, der erste Satz ist hochstandardisiert, was für Informationen da gegeben werden. Nicht? Wenn die sagt, seit 2 Tagen, dann gibt es eben in der Checkliste keine Punkte mehr dafür, dass es seit 2 Tagen irgendwie, dass die Dauer erfragt wird. Aber normal müssen halt die Studierenden dann auch sich dann zu den verschiedenen Symptomen Gedanken machen, dann entsprechend problemorientiert, fokussiert nachfragen. Ja, und dann untersuchen sie halt, ne, an der Stelle wahrscheinlich das Abdomen, untersuchen dann halt Bauchgeräusche, Inspektion, Palpation, Perkussion. Alles, was man halt simulieren kann, wird dann simuliert. Auch Schmerzreaktionen von den SP und was nicht simuliert werden kann, da werden dann zum Beispiel Darmgeräusche oder so, gibt es dann ein iPad oder ein Tablet, wo man dann draufdrückt und mit dem Kopfhörer dann hört, so würde sich's beim Patienten anhören. Ja. Aber die meisten Stationen kommen ohne so einen sogenannten Medienbruch aus. Ja. Womit wir sehr viel arbeiten, ist mit Schminke. Also wir versuchen möglichst viele Sachen realitätsnah dann auch mit mittlerweile 3D-Moulagen so zu gestalten, dass das wirklich so echt ist, dass die Studierenden sich da richtig in diese Situation reinbegeben können. Und dann, nachdem sie untersucht haben, fassen sie das dann alles den Patienten zusammen und schlagen dann die nächsten Therapie- und Diagnostikschritte vor. Nicht? Da müsste man jetzt mal einen Ultraschall machen. Wenn der schon gemacht wurde, kriegen sie dann das Ergebnis vom Ultraschall. Wenn noch nicht gemacht wurde, dann wird es eben ja, erwähnt, einfach nur, was dann alles noch gemacht werden muss, und eine Verdachtsdiagnose dann, ja, sagen wir mal, infektiöse Darmerkrankung, wenn sie gerade vorher irgendwo in einem Gebiet war, wo es gehäuft Darmerkrankungen gibt, und dann wird die Therapie besprochen. Ne? Mhm. Okay. Wo ist so eine Station? Also Anamnese, Status, Management und dann eben die Kommunikation zählt immer über den ganzen Encounter, nicht? Mhm. Okay. Der wird nach der Hodges-Skala gemessen, das ist auch öffentlich, also das ist dann, das sind die vier Dimensionen guter Kommunikation, die Reaktionen auf Gefühle des Patienten, was man so landläufig unter Empathie versteht, dann die Struktur des Gesprächs und zwar auch der Untersuchung dann, nicht, wie systematisch geht derjenige, diejenige vor, dann die verbale Kommunikation, drückt er sich in patientengerechter Sprache aus, und die nonverbale Kommunikation, wozu auch Sprechpausen gehören zum Beispiel, aber eben auch Nicken, angemessenen Augenkontakt, nicht starren, sondern wirklich einen guten Kontakt aufrechterhalten. Und das zählt ein Viertel eben der Note in der Summe. Also Note gibt's ja nicht, aber ein Viertel trägt dazu bei, ob man die Prüfung besteht oder nicht.
Okay.
Habt ihr mal Experten oder Expertinnen durchgeschickt? Also die Berufserfahrung haben und...
Nee, aber wir bei der Prüfungserstellung machen wir einen sehr großen Aufwand. Wir fangen ja über 2 Jahre vorher schon an und die Expertinnen und Experten, die diese einzelnen Posten erstellen, die müssen praktisch als Dummy-Kandidaten bei jeweils anderen Fächern
Das ist super.
Spielen. Ja, also da muss dann der HNO-Arzt muss dann in die Augenstation oder so. Und
da müssen sie offenbaren nochmal.
Da müssen sie sich offenbaren, ja. Aber das dient uns so ein bisschen als Lackmustest, sage ich mal, damit wir sehen, ob die Stationen auch niveaugerecht sind. Aber mittlerweile haben wir dadurch unsere große Erfahrung keine Probleme mehr und die Bestehensgrenze machen wir Postprüfung. Also wir machen eine Borderline-Regression-Methode zur Bestehensgrenze.
Das musst du einmal ein bisschen erklären, weil sonst fallen die Hälfte der Hörer raus. Achso,
Entschuldigung. Nein, Borderline Regression heißt einfach, dass die Kandidaten, die als Borderline eingestuft werden, das unabhängig von den Checklisten in dem OSCE ist, dass der Durchschnitt der Punkte, die sie in der Station erreicht haben, das ist dann die Bestehensgrenze. Ne?
Also man orientiert sich quasi an den Personen, wo man sagt, die sind an der Grenze. Da hängt man so gedanklich. Okay.
Genau. Ja. Und da ist die Bestehensgrenze, das wäre die Borderline-Methode, Borderline-Regression heißt, dass wir auch noch die Werte drüber, also die gut, sehr gut ausgezeichnet sind. Das gibt so eine Grade, die man da, Interpolationsgrade, und die Bestehensgrenze wird dann da einmal so durchgezogen. Das ist noch ein bisschen präziser als die reine Borderline-Methode. Ja. Bestehensgrenze ist sehr gering. Es ist auch gar nicht unser Ziel, nach 6 Jahren da noch groß zu selektieren. Ich glaube, so bei 1,5% ungefähr.
Also fallen raus. 1,5 fallen, okay.
Ja, also derer, die das in der Schweiz studiert haben, muss man dazu fairerweise sagen, ja. Okay. Das Licensing-Examen ist für alle verpflichtend, die in der Schweiz praktizieren wollen, die außerhalb auch also entweder in der Schweiz studiert haben oder außerhalb des europäischen Bildungsraums, nicht? Also aus Deutschland muss man das Examen nicht machen, aber wenn man aus Amerika kommt oder so, dann muss man das machen. Und die aus dem Ausland kommen, die haben es schon deutlich schwerer. Da ist die Durchfallquote sehr viel höher. Das war im amerikanischen Staatsexamen auch immer so.
Ja. Ja gut, macht ja auch Sinn, gerade wenn auf Kommunikation und so nochmal so ein Wert gelegt wird. Das macht natürlich Sinn, klar.
Ja.
Was bekommen die Studierenden für ein Feedback?
Sie bekommen kein Feedback, also es ist in der Prüfung, sie kriegen dann letztlich ihr Ergebnis nachher als Feedback, ne? Und das auch aufgeteilt nach verschiedenen Kategorien. Aber Feedback während der Prüfung haben wir uns noch nicht getraut, es gibt mittlerweile ermutigende Ergebnisse, aber wir haben immer so ein bisschen Angst, dass wenn man dann schlechtes Feedback kriegt, dass man danach so ein bisschen außen vor steht und dann beeinflusst das unter Umständen den Prüfungsverlauf, das scheint aber nach neueren Untersuchungen gar nicht so schlimm zu sein. Es wollen immer alle Feedback haben, aber eigentlich beim Führerschein, wenn du die Prüfung machst, dann kriegst du auch kein Feedback, nur ob du bestanden hast oder nicht, und dann ist auch gut.
Ja, und wenn du durch bist, ist auch gut, ne? Das stimmt schon.
Und Feedback gibt's vorher, ne? Also in den fakultären Prüfungen, da haben wir formative Ausgies, wo sie dann wirklich detailliert Feedback und auch konstruktiv Verbesserungsvorschläge. Aber was macht man denn mit einem konstruktiven Verbesserungsvorschlag im Staatsexamen zur Augenheilkunde, wenn du später überhaupt nicht mehr Augenheilkunde machst? Also es ist auch Ja. Also schriftlich gibt es Feedback in den Kommentaren, ja, mhm, von den Examinatoren, gerade bei den Borderline oder durch oder fraglich durchgefallenen. Man kann nicht wissen, ob da einer durchgefallen ist, nur weil eine Station schlecht war, die aber nur im Rekursfall dann auch publiziert werden für die Studierenden.
Okay. Okay.
Dann haben sie Zugriff drauf. Ja.
Bei praktischen Prüfungen ist ja immer so ein bisschen umstritten, ob man K.O.-Kriterien macht. Habt ihr K.O.-Kriterien?
Nee. Haben wir nicht. Okay. Streiten wir auch gerne und oft drüber.
Ja, kann ich verstehen.
Ja, es ist manchmal, denkt man schon so, also der macht eigentlich alles ganz gut, aber dann macht er so ein Ding, wo der Patient garantiert dran sterben würde.
Ja.
Und dann haben wir schon überlegt, ja, also wenn der so, nee, also die Literatur und die Forschung sagt, alles so eine K.O.-Kriterien sind nicht reliabel. Ne?
Okay.
Das ist zu sehr zufällig dann von der Einzelsache. Hm. Und deshalb muss man OSCE so gestalten, dass alle Stationen zählen. Wir haben auch nicht eine Mindestanzahl von bestandenen Stationen, die sein muss.
Okay.
Ja, kommt auch immer wieder zu Diskussionen. Könnte man aber einführen, haben wir aber nicht.
Mhm. Ja. Ja, ich kenne das bei K.O.-Kriterien auch immer. Das hat auch meistens so einen Effekt auf andere. Dann wollen die alle K.O.-Kriterien haben, weil die ja alle wichtig sein wollen. Das kann so einen Effekt auslösen, so habe ich das mal beobachtet. Aber ja, noch eine Frage, wenn wir jetzt so einen traditionell klassischen Zuhörer vielleicht haben und der sagt so, naja, ist ja alles ganz gut und schön, aber das ist doch nicht real. Warum nicht eine Prüfung am Patienten, wie man das jahrzehntelang gemacht hat, warum nicht auf Station, in eine reale Umgebung, einen echten Patienten und dann daran, warum der ganze Aufwand?
Ja, also das hat verschiedene Gründe. Also einmal können wir die Prüfung dann nicht so fair gestalten. Kein Patient ist so wie ein anderer.
Mhm.
Und wir standardisieren ja auch meistens reale Patientengeschichten und treiben sehr viel Aufwand, die Simulationspersonen so zu schulen, dass sie wie echte Patienten wirken. Dann sind die Patienten, das ist auch eine ethische Frage für mich persönlich, muss ich ehrlich sagen. Die Patienten sind in einem Abhängigkeitsverhältnis zur behandelnden Institution. Und wenn man die fragt, sind sie einverstanden, was sollen sie denn sagen?
Ne? Ja.
Die möchten ja auch keine Behandlungsverschlechterung damit riskieren, wenn sie dem Chef sagen, nee, also möchte ich nicht.
Mhm.
Das heißt, die freie Wahl, Zustimmung, Nichtzustimmung ist schon mal nicht gegeben.
Mhm.
Dann kann sich der Zustand eines Patienten, den man ja dann vorher rausgesucht hat oder so, verschlechtern.
Mhm.
Es ist schlechter planbar. Die sind dann gerade nicht da. Also das sehen wir auch beim klinischen Unterricht immer, dass die Patienten dann irgendwie bei einer Untersuchung oder sonst was sind. Und das ist auch genau der Grund, warum dann Untersuchungen verschoben werden, wenn dann Staatsexamen war. Mhm. Und das macht die Sache dann des Aufenthalts auch teurer. Ja.
Mhm.
Und das ist auch ethisch.
Ja.
Also die Patienten, ich habe ja selber so Staatsexamen gemacht, ja, Patienten, das ist einfach ethisch nicht gut, sage ich jetzt mal. Das findet dann die Anamnese im Vierbettzimmer statt. Da gibt es dann nicht vernünftige Räumlichkeiten, wo man das machen kann.
Mhm.
Das wird nicht zugeguckt, meistens dann, wie untersucht wird. Also die Untersuchungen sind auch marginal nur simulierbar, also sind besser simulierbar als in Realitas, weil, also ich wurde nicht beobachtet, wie ich meinen Patienten im Staatsexamen untersucht hatte. Ja, und das ist viel schwerer zu organisieren mit richtigen Patienten. Oder wo wir eher Sorge haben, ist, dass wir bei den richtigen Patienten dann, wenn sie das nochmal von sich geben und nochmal wieder erzählen und nochmal vielleicht dann bei mehreren Studenten, was das psychisch bei ihnen auch auslöst. Wir versuchen bei den Simulationspersonen sehr gut vorher abzufangen, dass die Simulationspersonen auch gesundheitlich nicht darunter leiden. Ne?
Mhm.
Das können wir alles bei richtigen Patienten nicht.
Mhm.
Ja, und in der Summe ist es wahrscheinlich teurer.
Ne? Mhm.
Also wir arbeiten mit Profis, sage ich mal, die das simulieren, die wir debriefen am Schluss und wo wir sicher sind, dass sie auch nicht drunter leiden und das ist die saubere Methode.
Also alles Schauspielerinnen und Schauspieler wahrscheinlich, ne?
Ja, ja. Ja, das sind Laien-Schauspieler oder auch einfach nur Laien, die einfach gerne ein bisschen mithelfen wollen. Also wir haben mittlerweile ein sehr aufwendiges Assessment-Verfahren, dass sie in den Pool überhaupt kommen. Und wir schauen nach denen, das sind ja auch alles Personen und das können wir bei richtigen Patienten gar nicht leisten. Da müsste man ja dann auch danach nochmal hingehen, gucken, wie geht's ihnen. War es alles in Ordnung? War die Untersuchung vielleicht nicht okay? War es zu schmerzhaft? Wenn wir das in der Simulation machen, dann können wir immer noch die auswechseln. Wir haben immer Backup-SPs dabei. Also wir können auf die Sicherheit der Schauspielpersonen viel besser im Labor, sage ich jetzt mal, achten als in Realitas. Ja. Und dann ist es natürlich viel fairer, ja, muss man auch sagen. Also so ein schon leichte Veränderungen im Antwortverhalten steuern die Studierenden, was sie machen. Und die Patienten sind dann auch immer nett. Die wollen ja auch den Studierenden helfen, nicht? Und die geben ihnen dann Tipps und alles möglich. Und das ist nett für den individuellen Studierenden, aber in der Summe verzerrt das einfach auch die Bestehensgrenze, muss man sagen. Ne?
Ja, okay.
Wenn ich an diese Art der Prüfung denke, dann denke ich natürlich an psychomotorische Lernprüfungsziele. Kognitive werden wahrscheinlich mit abgearbeitet. Was ist mit affektiven Lern- und Prüfungszielen?
Oh, Haltung, ja, das ist ein Lieblingsthema.
Haltung, Einstellung.
Ich wollte das jetzt nicht sagen.
Oh, ja, ich habe ein Triggerwort gefühlt.
Das ist ja immer so ein Dauerthema, ist das?
Ja. Ja, das ist ein Dauerthema. Also man muss sagen, also eine praktische Prüfung ist auf der Miller-Pyramide ja an der Stufe Show-Sau. Ne? Mhm. Und mit Show-Sau kann man eigentlich nicht gut valide Einstellungen und Haltungen überprüfen, weil das sozial gewünschte Verhalten dann natürlich gezeigt wird.
Ja.
Und dann auch positiv bewertet wird, aber dass die richtige Einstellung und Haltung sollte eigentlich vorher im Medizinstudium schon in den Praktika in anderen abgeprüft werden. Das ist eine Kombination aus Wissen und psychomotorischen Skills. Man kann nicht ein Herz untersuchen, weil man nicht weiß, wo es ist. Mhm. Ja, ganz einfach. Und deshalb prüft man mit dem OSCE immer beides. Ja, und die ganze Logik dahinter. Was wir mit dem OSCE viel besser prüfen können als sonst, ist eben wirklich auch dieses Decision-Making, dieser ganze Prozess, nicht? Ich erhebe eine Anamnese, kognitiv sortiere ich das ein, ich weiß dann, welche Fragen ich stellen muss, nach Risikoverhalten zum Beispiel oder Vorerkrankungen, und dann untersuche ich an der richtigen Stelle und finde dann die Befunde, die es sein sollen, oder eben finde nichts, was auch wichtig ist dann zur Differentialdiagnose, und baue das weiter aus. Ne? Also das ist schon, aber so richtig Einstellung und Haltung kann man damit nicht gut prüfen, würde ich sagen. Es gibt schon in der Kommunikation Unterschiede beim Eingehen auf Gefühle und so. Und das lässt auch so ein bisschen auf die Haltung und Einstellung zurückschließen, sage ich mal. Ne? Hm. Das ist schon so. Also Empathie, wir hatten es vorhin so ein bisschen angesprochen, ist ja eher so ein Konstrukt, so ein Kunstwort, was so eine Rückübersetzung aus dem deutschen Einfühlungsvermögen ist, was ins Englische in Empathy übersetzt wurde und wir das jetzt als Empathie benutzen. Das ist auch lustig.
Stimmt.
Aber das Einfühlungsvermögen selber, man kann sich gut in andere reinvermögen, heißt noch nicht, ob man Mitleid damit hat, ob es einem nicht egal ist. Also ich sag mal, Entführer können sich auch sehr gut in die Geiseln reinversetzen, nämlich wie die gerne fliehen wollten und ahnen das voraus. Aber denen fehlt das Mitleid. Ja, das ist praktisch die nächste Stufe an der Stelle. Denen ist es egal. Ne? Und dann das prosoziale Skill, was dann kommt, nicht? Also die Fertigkeit praktisch, dass man dem Patienten dann Zuwendung gibt im richtigen Maß. Mitheulen bringt ja auch nichts, ne? Sondern dann wirklich für sie da ist und wirklich ihnen hilft, damit besser fertig zu werden. Das ist die dritte Ebene und die messen wir eigentlich, ne? Bloß so ein prosoziales Skill kann man eigentlich ohne Empathie und ohne Mitgefühl nicht gut haben, und Empathie und Mitgefühl, also Einfühlungsvermögen und Mitgefühl, sind eigentlich schon Sachen, die auch einer gewissen Haltung und Einstellung entsprechen. Ne? Und Empathie kann man zwar lernen, aber nicht unbedingt simulieren in so einer Prüfungssituation, dass man dann, also man kann schon indirekt ein bisschen die Haltung und Einstellung durch die Kommunikationsfertigkeiten dann auch messen. Ich hoffe, es war verständlich.
Ja, so. Ja doch, absolut. Ja, wir nähern uns schon der letzten Frage eigentlich. Wie denkt ihr im Moment an eine Weiterentwicklung vielleicht? Also wo siehst du die Prüfung in 20 Jahren? kommen neue Themen rein. Wie denkst du das weiter? Also will man vielleicht mehr in Digitalisierung gehen, wie Hubert vorhin angefragt hat oder so. Wo denkt ihr da so hin?
Also jetzt durch ChatGPT im letzten Jahr ist das ja alles so ein bisschen durchgerüttelt worden. Ja. Man kann sich schon vorstellen, dass man so gerade Einstellung, Haltung, Einfühlungsvermögen dann irgendwann durch Roboter oder sag ich mal Chatbots auch testen kann.
Ja.
Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Dass die eidgenössische Prüfung selber, also die praktischen Fertigkeiten, werden schon noch eine Weile Bestand haben als als wichtiger Bestandteil der ärztlichen Fertigkeit. Wir versuchen so nah wie möglich an die ärztliche Fertigkeit nachher ranzukommen. Hm. Also an das
also an den Alltag.
Ja, eine Vorhersage machen, wie gut ein Student nach Absolvieren der Prüfung danach in der Praxis performt. Das ist der einzige Zweck. Anpassen tun wir die ständig. Der Profiles kommt jetzt gerade in der zweiten Version raus.
Also für alle die es nicht kennen, das ist der quasi schweizerische Lernzielkatalog Medizin, wenn man es mal so in Anführungszeichen, ist richtig, kann man so, ne?
Ja.
Ja, okay.
Ja, ja. Also Relevant Objectives, also es sind nicht nur Lernziele, sondern auch Schlüsselsachen, die man eigentlich wissen können und sollte. Mhm. Und wir versuchen auch die Prüfungsformate natürlich aktuellen Trends anzupassen. Mhm. Also wir Übergabesituationen, transkulturelle Kommunikation oder
Interprofessionalität wahrscheinlich.
Interprofessionalität, da haben wir auch Sachen dazu. Das sind sehr herausfordernde Prüfungsformate. Das sagt sich immer so leicht, Interprofessionalität ist wichtig. Aber wenn man jetzt mal drüber nachdenkt, wie genau testet man das?
Ja, ne?
Wie genau testet man einen Kandidaten, ob der gut interprofessionell agiert?
Ne? Ja. Das ist schwieriger, als man denkt.
Einfach, ne? Ja. Da gibt es auch wenig Goldstandards, sage ich mal. Da denkt jeder, ich bin gut interprofessionell. Ja klar, jeder denkt von sich, er ist gut. Aber was genau macht er denn jetzt besser als sein Kollege, den er für schlecht hält? Und der Kollege denkt aber auch, er ist gut. Ne? Dann muss man das ja irgendwie in Prüfungsformat gießen und da sind wir dran. Mhm. Ja. Und das ist, sage ich mal, auch die Entwicklung, ja, auch so Übergabegespräche, so Sachen, die, sage ich mal, mit einer sicheren Kommunikation zu tun haben, wie übergebe ich einen Patienten sicher, dass alle Schlüsselsachen dann auch wirklich dokumentiert sind zum Beispiel. Und auch Dokumentation, solche Dinge. Also wir versuchen uns einfach dem Arztbild der Zukunft kontinuierlich anzupassen, damit wir dann eben wirklich vorhersagen können, ob so ein Arzt oder Ärztin dann in Zukunft gut auf Station performt.
Mhm. Ja.
Ja, das ist ein schönes Schlusswort und geht wieder so ein bisschen auch in die Richtung unseres Entwurfs der Approbationsordnung. Vielleicht darf man das auch nochmal mitdenken, was gerade gesagt wurde, denn die Schweizer machen es uns vor.
Ja.
Das darf man einfach mal so sagen. Vielen Dank für diese sehr informative Folge.
Dankeschön.
Ich glaube, es war auch für unsere Hörer sehr, sehr spannend. Da gehe ich fest von aus.
Ja.
Und dann würde ich sagen, wir sehen uns nächste Woche wieder in der ähnlichen Besetzung.
Fast ähnlich. Genau. Vielen Dank, Kai. Danke. Tschüss.
Vielen Dank. Tschüss.